Hallo Sina.
Hi Nadine.
Es geht wieder los, oder?
Auf jeden Fall. Jetzt sind wir wieder drin im Jahr, im Podcast. Alle zwei Wochen. Jetzt wird's was.
Jetzt wird's was. Jetzt ist die Pause quasi, wird nicht mehr so lang sein. Aber wir sind heute auch wieder nicht alleine. Stimmt das?
Denn wir haben Besuch, eine Interviewpartnerin, wo wir uns ziemlich doll drüber freuen.
Dass wir sie heute da haben. Und zwar haben wir die Tanja heute eingeladen. Tanja ist eine Pflegeschülerin, die wir gerne interviewen würden zu dem Thema Herausforderungen und Belastungen aus Sicht einer Pflegeschülerin an der Stelle. Wir wissen ja alle, dass diese Herausforderungen, Belastungen auch da sind. Wir haben immer wieder die Abbruchquoten. Und jetzt wollten wir einfach auch heute mal nochmal mit jemand aus dem Feld sprechen. Wie ist es denn wirklich? Liebe Tanja, ich gebe das Wort mal an dich. Magst du Hallo sagen?
Hallo, ich bin die Tanja.
Ja, hallo Tanja.
Ich mache die Pflegeausbildung zur Pflegefachkraft. Am Anfang sagt jeder, ja, mach die Ausbildung. Die Ausbildung wird nicht so schwer, das schaffst du. Alle sind sehr auf deiner Seite und sagen, dass du das kannst. Und dann bist du eigentlich motiviert und fängst damit an. Und dann sitzt du in der Schule und denkst dir, viele Fachbegriffe, wo du so noch nie gehört hast, viele Krankheitsbilder, wo du nicht kennst und denkst ja eigentlich oft, soll ich das überhaupt noch weitermachen? Macht das noch Sinn? Ist das überhaupt noch mein Beruf, was ich von Anfang an machen wollte, so wie es jeder zu mir gesagt hat? Man sitzt oft zu Hause an Berichten für die Schule, für die Arbeit. Und ist eigentlich nur überfordert, schreibt seinen Klassenkameraden. Und die sind auch alle überfordert, was man machen soll. Es kommt viel auf einen zu, wo man gar nicht gedacht hätte, dass das in der Ausbildung vorkommt oder dass man es überhaupt macht mit Grundrechten und keine Ahnung, was alles, was man einfach nicht denkt, was zu Pflege gehört.
Ja, danke Tanja für den tollen Einblick. Wir sind ja schon mal einmal ganz tief reingetaucht, gleich zu Anfang. Also vielleicht können wir mal damit anfangen, magst du mal erzählen, wie du überhaupt in die Pflege gekommen bist. Du hast ja gesagt, das kam von außen. Also gab es da mal irgendwo einen Punkt, wo du auch gedacht hast, oh, Pflege könnte was für mich sein. Das wäre spannend, beruflich da in die Pflege zu gehen? Oder hat jeder dir von außen nur gesagt, Tanja, du bist für die Pflege geeignet und los geht's?
Es war so, damals in der Mittelschule war ich und da haben wir ja ganz viele Praktikas gemacht von der Schule aus. Und dann habe ich dort mal 5 Tage im Krankenhaus reingeschnuppert und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich hatte mich aber eigentlich angemeldet, um die 9. Klasse zu wiederholen. Und dann haben aber die auf der Station, wo ich war, gesagt, ja, mach doch ein FSJ, dir hat es doch ganz gut gefallen. Und dann bin ich zurück in die Schule, dann haben wir das ganz viel reflektiert. Und dann war ich eigentlich angemeldet eben für die 9. Hab dann aber gesagt, ja, nee, ich mach das doch nicht. Ich glaube, ich schaue mir mal das FSJ an. Dann habe ich mich dafür beworben, bin dann wieder in das Krankenhaus, wo ich für mein Praktikum war und kam dann auch auf die Station, wo ich war. Dann dort angekommen, habe ich mein FSJ eben absolviert. Das hat auch super gut funktioniert, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich gesagt, komm, weil es so gut war, Pflegehelfer soll anscheinend nicht so schwierig sein, mache ich doch das. Dann habe ich mich für den Pflegehelfer entschieden, habe mich da beworben in der Schule, wieder in dem Krankenhaus und habe dann auf derselben Station meinen Pflegehelfer gemacht. Das hat auch noch gut funktioniert, auch bestanden. Und dann hieß es, ja, mach doch weiter die 3-Jährige, die ist nicht so schwer. Du hast ja die 1-Jährige schon so gut gemacht. Dann, ja, nach langem Überlegen habe ich mich dann doch überreden lassen und habe mich dann beworben für die Dreijährige. Genau, dann war es soweit, ging es am 1.9. los. Und dann, die ersten Wochen waren noch gut in der Arbeit und dann der erste Schulblock. Und da fing es eigentlich schon an, wie immer ganz am Anfang halt kennenlernen und alles. Und dann die ersten Klausuren. Man hat zu mir halt gesagt, dass die Einjährige so ist wie der Unterkurs, wie das erste Jahr. Und das war dann also schon, ja, ähnliche Themen, aber halt viel tiefer rein, intensiver. Und da ich eine Person bin, die mir eh schwer tut beim Lernen, war das dann leider nicht so einfach, wie ich mir vorgestellt habe und wie alle gesagt haben. Und dann stand ich blöd da, war erstmal überfordert, habe mir dann Hilfe bei meinen Klassenkameraden eigentlich geholt und mit denen zusammengelernt. Und ja, man hat sich das alles ein bisschen einfacher vorgestellt.
Also vielen Dank für den Einblick. Was ich so höre, ist, dass du, dir hat Pflege von Anfang an Spaß gemacht, ne? Du bist ja am Anfang in dieses Praktikum, in diese paar Tage und hast gemerkt, Pflege ist auf jeden Fall was für dich. Und später bist du erst dazu gekommen, also wo der theoretische Anteil, sagen wir mal, ein bisschen mehr wurde, mehr zu lernen, sich mehr Wissen anzueignen, dass dir das so ein bisschen viel wurde? Oder wie, so würde ich es beschreiben? Also, dass du gesagt hast, oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich wäre jetzt lieber in der Praxis, aber so viel Theorie muss jetzt auch nicht.
Ja, genau.
Okay. Nadine, vielleicht willst du mal da als Pädagogin mal aus deiner Sicht was zu sagen.
Ja, das ist schon, das ist eigentlich so die Realität, würde ich sagen, dass das halt einfach vielen Lernenden so geht an der Stelle, dass sie, glaube ich, teilweise, und das hat ja Tanja auch schön gesagt gehabt, mit dem, dass sie einfach auch ganz andere Dinge erwartet hat, was eigentlich dann vom theoretischen Rahmen her auch zu dieser Ausbildung dann dazugehört, wo man immer sagt, naja, da. Und ich glaube, das ist auch so die Vorstellung, Tanja, warum, glaube ich, auch viele zu dir gesagt haben, ja, das geht, das passt, das machst du, weil die, glaube ich, auch ganz viel noch in dem alten Ausbildungsgedanken drin sind. Man macht halt Krankheitsbilder, man macht die pflegerischen Schwerpunkte dazu, so ein bisschen Pflegetheorien, aber das hat sich natürlich schon extrem gewandelt, dass man wirklich sagt, auch in dieser dreijährigen Ausbildung sind natürlich, also es hat sich verschoben eben in diese schon auch wissenschaftlich basierte Richtung, dass man halt viele Theorien, Konzepte, Modelle, ich nenne das immer gern Begründungswissen, auch einfach mit dabei hat. Und das sehe ich selber schon auch als Pädagogin, dass das den Schülern teilweise einfach echt zu schaffen macht, sich in diese, sag ich mal, doch praxisferneren Themen, Tanja, du darfst mich gerne unterstützen, die halt dann so, also sie, ich würde nicht sagen, dass die mit dem Alltag nichts zu tun haben, aber die Lernenden sehen es oft im Alltag einfach viel zu wenig. Wie man sagt, okay, was weiß ich, die Kubitusprophylaxe sehen sie, sie sehen auch das Krankheitsbild Herzinfarkt oder was halt alles drin ist. Aber so Sachen wie, wie werden denn jetzt Pflegetheorien angewendet, wie kommen rechtliche Themen zu tragen.
Das machst du halt in der Praxis nicht so aktiv. Ja, genau. Die Examinierten schreiben Pflegeplanungen oder eine SIS, aber das machen wir Azubis halt einfach nicht und bekommen so auch nicht mit, weil wir halt die ganze Zeit, keine Ahnung, bei den Patienten sind oder einfach schauen, dass es halt läuft und dass die ihren Schreibkram machen können.
Und es sind auch so Beispiele wie die Expertenstandards, die werden umgesetzt, das läuft ja alles oder auch Pflegetheorien oder die Modelle, aber für die Lernenden ist es häufig einfach weit weg. Wie Tanja ja auch sagt, du siehst es nicht, sondern du bist bei gewissen Dingen am Arbeiten und da ist, glaube ich, auch ein Ansatz vielleicht, Tanja, das ist jetzt aber aus meiner pädagogischen Sicht etwas, dass solche Dinge natürlich viel mehr bei den Praxisanleitungen auch integriert werden könnten, müssten. Also auch mal wirklich transparent zu machen, hier greift jetzt gerade der Expertenstandard oder wie würde der Patient denn nach den ABEDLs von Growinckel aufgearbeitet oder was hat die Kommunikation jetzt vielleicht mit Peplau zu tun und diesen, ich sag's immer, den Situationen dann auch die Namen zu geben des Begründungswissens, dass die Lernenden mehr Vernetzungen da auch ja, herstellen können. Ich als Pädagoge kann viele fiktive Beispiele im Unterricht bringen, aber sag gerne, Tanja, greift es wirklich so, wie wenn man es am realen Patienten sieht?
Meinst du jetzt auch Pflegeplanungen und so bezogen?
Allgemein, ja, Pflegeplanung, das kann man ja für alle theoretischen Themen eigentlich mal durchdenken. Es ist egal, an was du denkst.
Also ich finde, dass man es in der Praxis so nicht kennt, also viel zu wenig. Man sieht das eigentlich so gut wie gar nicht. Eher in Langzeitpflege, ja. Also da sieht man es eher mehr. Aber ich glaube auch nur so in Richtung SIS und auch nicht Pflegeplanung aktiv zum Beispiel. Mit den Pflegestandards, das macht eigentlich, glaube ich, relativ viele Häuser gut. Das habe ich auch schon von vielen Häusern gehört. Aber sonst mit dem Rest ist sehr mau eigentlich.
Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht jetzt aber als Pädagogin so ein bisschen die Schwierigkeit für unsere Lernenden, dass sie... Dass wir das alles so fiktiv, theoretisch natürlich im Unterricht nur machen können. Kann ja nicht Patienten mit in den Unterricht nehmen oder Pflegeempfänger, auch wenn da der ein oder andere bestimmt mitmachen würde. Und ich glaube, da wäre es auch ein Unterstützungsmoment, dass man die Dinge mehr zum Leben bringt.
Ja. Und was mir noch auffällt, ist, dass man, also Tanja, inwieweit hast du dich denn vorher informiert, zum Beispiel über diese dreijährige Ausbildung? War es für dich da schon so ein Thema, was ist da eigentlich Inhalt? Du hast ja schon vorher eine kleinere Ausbildung gemacht. Also war das für dich wichtig zu wissen, was kommt darin vor, was sind Schwerpunkte? Oder hast du das einfach gemacht, weil andere gesagt haben, komm, geh doch den Weg und mach das weiter?
Also ich habe es auf jeden Fall nicht nur gemacht, weil die anderen das gesagt haben. Eigentlich war es von Anfang an mein Plan, diese Ausbildung irgendwann zu machen. Nur eigentlich war es nicht mein Plan direkt danach. Aber ich habe mich schon darüber informiert. Zum Beispiel, man hat ja Pflichteinsätze in der Dreijährigen. Und darüber habe ich mich informiert, was es für Einsätze gibt, wo ich überall hin muss. Aber halt zu wenig über die Schule, was da so drankommt.
Ja, dann warst du vielleicht also, ja auch überrascht, ne? Also, was dann in der, wirklich, wie es in, also es hört sich zumindest so an, wie, wo du dann in der Schule warst und da wirklich die ganzen Themen kamen, dass du dachtest, wow, das hat alles mit Pflege zu tun.
Ja.
Ja. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, den man da nochmal rausziehen muss. Wie gehaltvoll eigentlich diese Pflegeausbildung ist. Die war sie auch schon zu unseren Zeiten. Und es hat sich ja schon sehr, sehr viel geändert. Genau. Ja. Und dass man, also diese Überraschung weiß ich bei mir selber auch noch in der Pflegeausbildung, wo ich dachte, wow, was man da alles für Informationen bekommt zum Thema Pflege. Genau. Ja. Und dass man das auch noch mal mental so ein bisschen besser begleiten könnte.
Und ich mache ja relativ viele Fortbildungen auch für Praxisanleiter bezogen auf diese wissenschaftlichen Anforderungen in der Pflegeausbildung beziehungsweise auch wie schaffen wir denn das bei den Praxisanleitungen. Und diesen Überraschungsmoment, Tanja, den hat nicht nur ihr Schüler, der ist auch bei den Praxisanleitern nämlich vorhanden, die dann auch wirklich sagen, echt jetzt? Okay. Aha. Krass. Oder dann auch mit den Praxisanleitern auch mal einfach so in Richtung Prüfung auch zu gehen. Ja, was kommt denn da eigentlich alles? Was müssen Sie denn eigentlich da alles ja können und kennen an der Stelle? Und da geht es wirklich nicht nur um das Thema fachlich, sondern auch diese ganzen Operatoren und Fragestellungen, die ja auch jetzt in Bayern beziehungsweise ja überall, aber wie werden die denn umgesetzt? Was bedeutet denn erklären, nennen, skizzieren? Muss ich bei skizzieren malen oder was muss ich denn da eigentlich tun? Und diesen Überraschungsmoment haben Praxisanleiter auch, die ja auch in dem Zuge ja dafür zuständig sind, die praktische Ausbildung dann zu gestalten. Und das ist schon auch ein Punkt, wo man angehen müsste.
Ja. Mhm. Genau. Der beliebte Theorie-Praxistransfer ist ja.
Ja.
Ja, den gibt es schon sehr lange, Tanja. Keine Angst. Der hat sich noch nicht davon gemacht, der wird ja eher immer größer.
Aber
das also wissen wir ja schon aus Erfahrung. Hm?
Sind die Praxisanleiter da echt oft auch schockiert und denken sich so, was ist?
Ja. Ja, sind sie. Also das ist wirklich so, dass man dann auch sagt, dass sie sagen, warum? Also sie sich selber auch die Frage stellen. Es ist natürlich jetzt wieder eine andere Ebene. Warum muss das so sein? Wieso braucht man das? Ist das überhaupt noch Pflege? Ist auch oft gern mal so die Frage. Was nutzt das überhaupt im Alltag? Also das ist auch immer wieder ein großes Thema. Und ja, da kann man drüber diskutieren. Meiner Meinung nach ist es schon eine wahnsinnige Qualität, die wir dadurch liefern. Aber man müsste mehr in dieses Anwenden und in diesen Transfer für euch Lernende gehen, dass ihr das auch anwenden könnt, dass ihr das quasi nicht nur stupide lernen müsst und halt sagt, okay, das muss jetzt halt sein, sondern man theoretisch und praktisch einfach viel mehr in dieses Leben. Ich sage immer, das Ding muss zum Leben erweckt werden, das muss angewendet werden. Sonst ist das tote Materie. Ja, denen geht's auch so.
Krass.
Ja. Mhm. Ja.
Aber das ist ja total ein spannender Punkt. Also, Tanja, was belastet dich denn da am meisten? Das, was du alles lernen musst oder wie das dann in der Praxis ist?
Ich glaube eher das ganze Lernen, weil wie es in der Praxis ist, weiß ich ja und ich sehe es ja auch. Und ja, man will es immer bestmöglich in der Praxis machen. Aber mich stresst, glaube ich, eher das Lernen, nicht wie es in der Praxis sein wird, weil ich kenne den Alltag und ich weiß, wie chaotisch und stressig es sein kann. Aber dort hast du immer deine Leute, die es eigentlich meistens können und dir helfen können. Und wenn ich halt lerne, muss es ich halt können und da kann mir halt keiner helfen.
Ja. Ja, das ist ja total spannend. Da gibt es ja schon eine Menge Ressourcen bei dir. Wenn du zur Arbeit gehen kannst in der Praxis, das nennt man ja auch Ambiguitätstoleranz, also dass du das aushalten kannst, dass es in der Theorie ganz anders ist wie in der Praxis und wo du dann sagst, nein, aber ich habe ja meine Kollegen, wir machen das, wir schaffen das alles zusammen und dein Fokus ist erstmal wirklich Inhalte zu lernen. Genau. Spannend.
Ja, also für mich höre ich auch gerade ein bisschen raus, so die praktische Ausbildung, Tanja, die ist jetzt, also es wirkt irgendwie so, als würdest du sagen, das sind Herausforderungen, das ist mal auch chaotisch, da ist auch mal ein doofer Dienst dabei, aber an sich per se sind die Ressourcen da, sodass du sagst, du gehst eigentlich ja gerne auch hin in die Arbeit und das läuft eigentlich, oder?
Ja, voll. Also über die Praxis kann ich mich sehr wenig beschweren. Es gibt chaotische Dienste, wie du sagst, aber ja, Theorie ist das Schlimmere und Praxis ist eigentlich gut.
Und in der Theorie, was sind es denn da für Hauptmerkmale, wo du sagst, oder was ihr Auszubildenden auch für euch so festmacht, was denn diese Belastung da auslöst?
Boah, also, was ich glaube jetzt persönlich sagen würde, auf jeden Fall, die Dozenten sind auch ein Punkt, wo halt einfach so sagen, ihr müsst es können, das müsst ihr euch merken, in 3 Jahren müsst ihr das eh können, also lernst es gleich mit. Die machen einen Druck, dann machst du dir selber einen Druck. Und die Arbeit erwartet ja auch noch, dass du nicht so schlechte Noten hast. Und ich weiß nicht, irgendwie macht dir jeder einen Druck und dann bist du einfach nur noch überfordert und weißt nicht, was du noch tun sollst.
Was wäre da eine Lösung aus Sicht von euch Auszubildenden mit diesem Druck oder mit dem, ja, wie würdet ihr es machen, wenn ihr Dozenten wärt?
Ja, wir würden es wahrscheinlich nicht anders machen.
Aber was hättet ihr für Alternativen? Was wäre ein Thema, wo er sagt, boah ja, mit diesem Druck, wie können wir es anders gestalten?
Schwierig. Also ja, die Dozenten haben recht, wir müssen das in 3 Jahren alles können, aber ich weiß nicht, ob es eine Motivation ist, wenn man uns das zum Beispiel tagtäglich sagt. Mhm. Also deswegen kann ich es mir auch nicht merken, wenn ihr mir das jeden Tag sagt. ich weiß nicht, vielleicht von den Dozenten so schon streng und so bleiben, aber sowas zum Beispiel eher weniger sagen, da den Druck schon ein bisschen rausnehmen. Und man muss einfach probieren, sich selber ein bisschen den Druck rauszunehmen und sich nicht immer nur Einzelschüler oder so sein zu wollen, weil es halt einfach, glaube ich, in so einer Situation nicht so einfach ist. Oder ja, du darfst dir da selber nicht so einen Kopf machen, weil sonst wird das, glaube ich, sehr lange, 3 Jahre, die du da hast, wenn du dir selber immer einen Kopf machst. Aber was da die beste Lösung wäre, das weiß ich tatsächlich auch nicht.
Ja, aber ich glaube, einmal so diese Thematik auch generell für dieses Dozenten- und Lehrerwesen an der Stelle, dass man vielleicht auch nochmal, ja, da glaube ich, dass schon was ist, dass man, jeder denkt ja immer, sein Unterricht ist der wichtigste und jeder sagt es nochmal und so, diesen Druck rausnehmen, ja. Aber gleichzeitig auch, wie du es eigentlich schön sagst, Tanja, irgendwie muss man ja schon eine gewisse, ja, Strenge, weiß jetzt nicht, aber gewisse Linie vorgeben.
Ja.
Und dann hat es am Ende des Tages, wie du es auch schön sagst, doch wieder jeder selber in der Hand von euch Lernenden, gell? Dass man, ja, ist die Frage, wie du es eigentlich schön sagst, bringt's überhaupt was? Hat es überhaupt einen Wert, wenn man immer wieder sagt, schaut euch das an, das ist relevant, das müsst ihr können an der Stelle? Weil das wird, ja. Das wird die intrinsische Motivation von euch allen. Weiß ich nicht. Hat man da wirklich Einfluss drauf?
Also, ich denke mir, manchmal motivierend ist das jetzt nicht, aber ist ja schon okay.
Prinzipiell liegt die Motivation in jedem selber, gell?
Ja.
Aber Tanja, du hast ja schon angefangen, eigene Strategien zu entwickeln. Du hast ja eben schon mal genannt, muss man denn immer eine 1 haben? Muss man denn immer die perfekte Note am Ende haben? Was ist da deine Strategie, wie du da jetzt weiter durch die Ausbildung gehst?
Also ich muss sagen, mein Positives, also für mich ist positiv, kann jeder sehen, wie er will, aber ich war halt schon immer ein Dreier-Schüler und ich war schon immer zufrieden mit einer 3. Deswegen, für mich ist es nicht schlimm, wenn ich keine 1 oder keine 2 habe. Ich bin halt auch zufrieden mit einer 3 und das können halt manche nicht. Aber das ist halt mein Vorteil, weil ich freue mich über eine 3. Und es ist auch mal okay, eine 4 oder so zu schreiben. Weil wir sind auch bloß Menschen und ich bin auch hier, um zu lernen und nicht, um hier meinen Abschluss mit einer 1 abzuschließen. Deswegen, ich komme damit schon gut klar und ich stresse mich zwar selber auch manchmal, aber nicht so stark, wie sich, glaube ich, manch andere rein verkopfen. Ich muss so gut sein, ich muss einschreiben, meine Praxis muss gut sein, da muss ich auch eine 1 haben. Deswegen, ich komme damit schon sehr gut klar.
Boah, wunderschön gesagt. Wir sind ja alles nur Menschen. Genau, richtig gut.
Und das würde ich mir auch für wirklich den ein oder anderen Lernenden auch mehr wünschen, so eine gesunde Einstellung zu dem Thema Lernen auch zu haben und zu sagen, hey, okay, das Thema Schule ist da, das sind die Anforderungen da, aber was ist denn so meins, wo will ich denn landen? Wo will ich denn schlussendlich auch hin? Und wenn ich dann sowas höre, zu sagen, hey, was weiß ich, meine Lernenden sagen ja im Coaching auch zu mir, für mich, das und das brauche ich nicht oder ich will da und da landen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und dann kann das auch mal ein 4er sein, wenn das Thema halt auch nicht meins war. Meine Güte, manche Sachen gehen halt einfach in diesen Kopf nicht rein so gut. Und dann ist das doch auch völlig in Ordnung an der Stelle. Und das ist, glaube ich, auch was meiner Meinung nach, und das hast du schön gesagt, Tanja, dass sich da der ein oder andere Lernende auch ein bisschen leichter tun würde.
Ja.
Also für sich ganz klar zu sagen, das und das möchte ich, in die und die Richtung will ich mich entwickeln. Für mich ist überall in jedem Fach, was wir ja in Bayern einfach haben, ist ein Dreier für mich völlig ausreichend. Und was weiß ich, wenn ich das in der Abschlussprüfung auch habe oder vielleicht mich noch verbessere, was meistens auch der Fall ist, weil man da ja auch noch intensiver dann auch lernt, dann ist das doch völlig in Ordnung. Aber was natürlich dann schon zu einer Kollidierung ist, ist so dieses Thema, wenn es halt dann nur Vierer, Fünfer, Dreier eher sich in dem hinteren Segment schlussendlich befindet. Und da kommt dann natürlich wieder der Dozent, die Lehrkraft, gell, die dann auch sagt, okay, puh, da müssen wir mal hingucken. Und schon haben wir die erste Kollidierung an der Stelle. Ja, aber vielleicht müssen das Lehrkräfte oder Dozenten auch wieder lernen. Das ist zum Beispiel auch was für mich wichtig ist, dieses Loslassen.
Ja, das wäre wichtig.
Ja, das ja, ist aber nicht immer so einfach.
Nee, es geht halt einfach um Erwartungen, ne? Erstmal die Erwartungen der Auszubildenden an die Ausbildung, aber auch an der Erwartungen der Pädagogen an die Auszubildenden. Und die müsste man ja am Anfang mal abgleichen. Also wo möchte denn jeder hin? Was sind denn tatsächlich die Erwartungen? Wird da in der Praxis drüber gesprochen, Tanja?
Über die Erwartungen meinst du?
Ja.
Eigentlich finde ich gar nicht. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, nee, gar nicht eigentlich.
Sie sind, glaube ich, irgendwie so ungeschriebenes Gesetz, gell? Das muss so, also es ist irgendwie immer so, die Erwartungen sind da, dass die gut sind, dass man motiviert ist, dass man dabei ist, aber an sich per se, ja, und das ist dann ja auch was ich häufig, wenn ich dann natürlich in Coachings bin mit meinen Lernenden, da sehe ich das dann, wenn ich es eben 1:1 habe, wo ich sage, was sind denn die individuellen Voraussetzungen, Erwartungen, warum ist das Leistungsbild vielleicht gerade so, wie es ist? Und ja, das ist vielleicht auch mal eine Überlegung, wo man sagt, mit welchen Erwartungen kommen die Lernenden und mit welchen Erwartungen steht Schule vielleicht oder Bildungseinrichtung da? Genauso wie mit dem, was kommt denn eigentlich alles in der Schule? Was wird denn da alles unterrichtet? Was sind denn da so grobe Themen?
Ja. Ja, weil ich denke, man geht so in eine Ausbildung rein und dann ist man einfach da. Da ist die Praxis, da ist die Theorie und dann bitte erstmal machen, ne? Und da spielt so viel nebenher eine Rolle oder Sachen, die man vorher vielleicht auch besprechen könnte, dass es dann in der Praxis halt auch einfach besser läuft, zu fragen, was erwarte ich von mir und was erwarten auch die Lehrer von mir, zum Beispiel in Tanjas Fall. Ja,
aber ich glaube, würde sich das jeder fragen, würden, glaube ich, viele die Ausbildung nicht machen, weil sie dann vielleicht wissen, was auf einen zukommt. Und ich glaube, wüsste ich jetzt, oder hätte ich damals gewusst, was ich jetzt weiß, hätte ich es niemals angefangen. Und deswegen ist es, glaube ich, besser, dass man nicht alles weiß im Voraus.
Das kann man jetzt auch in Frage stellen, gell, ob das so viel besser ist. Ich glaube, per se ist es prinzipiell egal, wie rum, weil es natürlich auch ganz viele Menschen gibt, die dann in dem Zuge, dass sie vielleicht auch ich glaube, auch vieles Wissen sich auch abschrecken lassen. Ich finde, man muss es, glaube ich, erleben und muss in das Ganze gehen und sich das auch anschauen und dann wirklich auch entscheiden zu können, ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Das ist wie, dass ich vielleicht auch, wie du es jetzt auch gemacht hast, Tanja, vorher mal Praktika mache und sage, okay, ich gucke mir wirklich das mal an, wie lebt Pflege in der Praxis?
Ja.
Gut. Gleichermaßen Schule ist natürlich jetzt schwieriger, ein Praktikum im Unterricht zu machen an der Stelle. Ich glaube, dass das erst im Nachgang kommen kann. Ich bin da jetzt als Pädagoge kein so ein Fan davon, zu sagen, ah ja, jetzt habe ich mir das alles mal durchgelesen, weiß ich jetzt nicht, weil es kann ja dann auch nochmal ganz anders sein.
Also jeder hat seine andere Meinung. Ich glaube, man muss es halt einfach, wie du sagst, selber durchleben, um das
genau
verstehen zu können, wie es ist.
Genau.
Weil jeder eine andere Meinung hat und ja.
auch eine andere Wahrnehmung, was gewisse Dinge auch betrifft. Und dann muss man schlussendlich für sich die Entscheidung treffen, ist dieser Beruf was? Oder ist dieser Beruf halt schlussendlich nichts für mich? Und Pflege geht halt nicht ohne theoretisches Fundament. Da spricht das Pädagogenherz oder auch schlussendlich die Kollegin, die auch auf Station war. Ohne theoretischen Rahmen, finde ich, haben viele Dinge auch keine Qualität. Weißt du, Zina, da sind wir beide jetzt schon ein bisschen älter, gern, haben auch schon vielleicht einen größeren Bereich an Verantwortung getragen. Und das macht nämlich schon große Unterschiede, ob ich einen theoretischen Background habe und Dinge weiß oder auch argumentieren, begründen kann, wie wenn ich halt sage, mei, das spielt ja alles keine Rolle.
Also mit einem großen theoretischen Background arbeitet man anders in der Pflege. Mhm. So, das kann ich schon mal so unterstreichen, weil man natürlich ganz viele Inhalte mit sich trägt, wo man dann denkt, ach ja, da stellt man dann wieder einen Transfer her, aber das kommt auch mit den Jahren erst. Ich denke noch nicht am Anfang, wenn man in die Pflege reinstartet. Und von daher kann ich dir da nur zustimmen. Und ich bin mit Sicherheit der Meinung, dass Pflege auch viel Expertise braucht. Nur, ich glaube, was Tanja da auch so ein bisschen schockiert hat, vielleicht weiß ich nicht, aber wie viel es für die Pflege wirklich braucht, an Wissen, an Dingen, die zu lernen sind, was man ja eigentlich im Pflegealltag so erstmal auch nicht sieht. Ich weiß nicht, Tanja, wie geht's dir damit? Also ist das so?
Ja, du hast echt gut auf den Punkt gebracht, weil ja, Theorie braucht man. Ich muss die Krankheitsbilder kennen und Tabletten, Wirkstoffe und alles, das ist wichtig und das wusste ich auch. Aber halt einfach zum Beispiel Pflegetheorien, hätte ich niemals gedacht, dass es so viele gibt, die auf mich zukommen. Oder Thema, ja, Grundrecht, logisch kommt es dran, wegen den Menschen, Menschenwürde und so, aber dass es so viele Sachen dann gibt, was wir da noch mit reinmachen, was man halt einfach im Alltag nicht sieht. Oder Religion kommt nochmal dran. Aha. Ja, es kommen verschiedene Religionen ins Krankenhaus, aber halt auch immer so extra Sachen noch dazu, wo man, weiß ich nicht, ob man das unbedingt gebraucht hätte jetzt im Unterricht oder ob man es halt einfach macht, damit es halt gemacht ist.
Ja, das ist natürlich diese, weil ihr dann auch in euren unterschiedlichen Settings seid und dann natürlich dann auch, das ist genau das, was ich meine mit diesen Themen zum Beispiel. Sicherlich haben wir verschiedene Religionen und auch Transkulturalität, die wir brauchen, aber da gibt es halt natürlich Bereiche, da ist es wichtiger, weil einfach das mehr gefragt ist. Oder dann gibt es halt einfach auch Dinge, wo man sagt, okay, in den Bereichen brauche ich es vielleicht eher weniger oder auch die Erklärungsmodelle, die es dazu dann auch gibt. Ja, das ist dann immer so die Frage, die natürlich bei den Lernenden häufig aufkommt. Ja, wenn ich das nicht sehe, wofür brauche ich es denn dann? Oder, Tanja?
Ja, das stimmt.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung zwischen uns Pädagogen und euch Lernenden, dass wir da irgendwie so ein bisschen in den Einklang, dass wir, glaube ich, auch sagen, okay, gut, man muss jetzt das nicht total übertreiben, aber die Lernenden halt schon auch gewisse Dinge mitbringen und sagen, ja, gut, okay. Aber das ist nicht immer einfach. Ja. Und trotzdem, das ist schon richtig. Man stellt sich ja auch als Pädagoge oft dann die Frage, okay, aha, ja. Brauchen wir das jetzt?
Ach, ja. Braucht man das?
Ja, genau. Und dann stellt sich der Schüler natürlich in dem Zuge die gleiche Frage. Okay, wenn du schon fragst, brauchen wir das? Dann frage ich natürlich auch noch, brauchen wir es wirklich? Ja, kann man bestimmt über gewisse Themen diskutieren und auch besprechen, definitiv. Das ist aber, glaube ich, auch was auch in den Praxisanleiterschulungen immer wieder das Thema ist, dass wir Pädagogen da gar nicht so den riesen Spielraum haben.
Ihr macht halt auch das einfach, was euch vorgegeben wird und könnt euch das ja auch nicht selber raussuchen.
Das ist, glaube ich, auch was, wo wir vielleicht da einfach zukünftig auch, das würde ich mir wünschen, dass Lehrer und Schüler einfach auch mehr sich wieder näher kommen. Das ist auch was, was ich mir so wünsche an der Stelle. Mehr Verständnis, und ich glaube auch, mehr Verständnis kommt auch durch das mehr Informieren, meiner Meinung nach. Und auch dann, ja, so ein bisschen vielleicht auch hinter die Kulissen blicken. Wir haben schon einen Spielraum, wo wir auch sagen können, okay, das Thema so, wir legen auch für unser, sag ich mal, Setting oder für unseren, ja, wo wir einfach auch leben und pflegen, würde ich jetzt mal sagen, dass man da auch Schwerpunkte setzt. Aber es gibt halt einfach auch rechtliche Grundlagen, wie einen gewissen Rahmenlehrplan, von dem man natürlich auch nicht abweichen kann, wo ganz klar ja auch drin steht, was getan werden muss und was dann zum Schluss natürlich auch abgeprüft wird. Und die Prüfungen werden zentral gestellt. Und das ist schon mal so, jetzt kommen wir eigentlich zu deinen Herausforderungen, Tanja, irgendwie so ein bisschen, aber die hängen total mit meinen als Pädagoge zusammen. Wie schaffen wir es denn da, einen Mittelweg zu finden?
Ja.
Ja.
Da möchte ich auch gerne noch mal rein, weil das ist so spannend jetzt zwischen euch beiden, weil es geht ja darum, ein Verständnis für die Rolle des Gegenübers zu haben. Also Tanja, du gegenüber zum Beispiel, wenn jetzt Nadine deine Lehrerin wäre, wer steht da vor dir? Und Nadine auch gegenüber Tanja, wen habe ich wirklich da vor mir sitzen? Ne? Und alleine, wenn man sich das nur überlegt, schafft und Verständnis dafür bekommt. Und du hast das ja eben schon gesagt. Okay, aber meine Lehrer haben ja auch nur jemanden drüber, der sagt, so und so sieht's Curriculum auf und bitte jetzt in die Umsetzung, ne? Und dann entwickelt man ein Verständnis und kann ja viel besser miteinander arbeiten. Und die Frage ist ja immer, wo haben wir denn Handlungsspielraum? Und das hast du in diesen Möglichkeiten. Natürlich nicht, wenn Rechtsgrundlagen gelehrt werden müssen und es sind verschiedene Artikel auswendig zu lernen, die du wissen musst, die abrufbereit sein müssen, dann gibt es wenig Handlungsspielraum. Aber die Frage ist, wo gibt es den und was kannst du da machen? Wie kannst du damit umgehen? So.
Ja. Und dann brauche ich aber natürlich halt auch ein Gegenüber, das natürlich auch trotz, dass diese Dinge halt so sind, wie sie jetzt sind, auch gewissermaßen offen bleibt dem Gegenüber und man halt, ja, so blöd das auch klingt, manche Dinge halt einfach ja machen muss.
Ja.
Ja.
Ich glaube, dass die Schüler auch einfach manchmal vergessen, dass das nicht die Dozenten aussuchen, wo den Unterricht machen, sondern dass es auch von irgendwo oben drüber herkommt, weil ich weiß nicht, auch selber in meiner Klasse denke ich mir manchmal, das sucht nicht die Dozentin, die wir gerade haben, aus, sondern irgendwer von weiter oben hat das ihr gegeben und sie muss das machen. Denke ich mir manchmal, ich glaube, die Lehrerin hat da auch keinen Bock gerade drauf, dass wir das hier unterrichten, weil es einfach monoton und langweilig ist, aber ich weiß nicht, manchmal denkt man da, glaube ich, zu wenig drüber nach.
Ja. Das ist ja dann, weil man dann halt sehr bei sich ist, gell, und seine Bedürfnisse da gerade befriedigt haben möchte. Und trotz alledem gibt es da dann, glaube ich, auch Spielraum, was ich mir als Pädagogin natürlich auch überlegen muss. Wie bereite ich es denn methodisch auf, gell? Es ist richtig, Tanja, dass du das sagst, dass ich da oft auch keine Spielräume wirklich habe, zu sagen, ich mache es halt nicht, weil am Ende habe ich dann das Problem, wenn es dann nicht unterrichtet worden ist und es dann in der Prüfung abgefragt wird. Dann haben wir nämlich ein größeres Problem an der Stelle. Ja, und trotzdem habe ich aber als Pädagoge methodisch, glaube ich, die Möglichkeit, viele Dinge bunter, ansprechender, auch ein Loslassen wieder. Was lasse ich denn ausarbeiten? Wie lasse ich es ausarbeiten? Kann ich da Freiraum geben?
Ja, spannend. Sehe ich auch so. Ich finde das auch ganz spannend, weil eigentlich wenn man mit der Erwartung, wenn wir da wieder darauf zurückkommen, hineingeht, dass man sich zum Beispiel schön macht. Man kann, also wenn du mit deiner Methodik nimmst und sagst, okay, ich setze das jetzt so um, dass es vielleicht auch Interesse bei Auszubildenden auf Interesse stößt. Und Tanja ja auch sagt, okay, ich habe jetzt den Unterricht, da müssen wir jetzt durch, aber trotzdem, vielleicht gibt es spannende Sachen, vielleicht zählen die jetzt gerade nicht für die Pflege, aber für mich vielleicht privat ist das ja ganz spannend. Wie ist denn das da eigentlich? Also, dass man immer versucht, von sich aus auch da nochmal eine andere Erwartung reinzunehmen, dass man da jetzt nicht durch muss, weil sonst ist es super anstrengend.
Ja, und ich denke jetzt die ganze Zeit drüber nach. Eigentlich wollen wir alle das Gleiche, sowohl Dozent als auch Auszubildende. Du hast jetzt gerade gesagt, Sina, dieses Schönmachen. Und das ist, glaube ich, eigentlich das, oder Tanja, wo wir alle hinwollen.
Ja.
Schön machen an der Stelle, ja. Und dann gewisse Sachen auch antriggern müssen. Und natürlich ist das prinzipiell auch meine Aufgabe, diese extrinsische Motivation zu sagen, okay, mit Methoden, mit gewissen Sachen triggere ich das an. Aber auch auf der anderen Seite, gut, aber ist jetzt wieder so ein schweres Wort, wenn ich dann halt intrinsisch, wenn da halt kein kleines Feuerchen, Flämmchen brennt, wie ich es immer so gern sage, dann ist da natürlich halt auch wenig möglich.
Mhm.
Ja. Aber am Ende des Tages wollen wir, glaube ich, alle das Gleiche.
Ja.
Ich glaube auch.
Zum Schluss, glückliche Auszubildende, glückliche Lehrer und ihr habt alle quasi eure Urkunde in der Hand. Ja.
Ja, das ist ja schön.
Mhm.
Und mental gesunde Auszubildende, die sich auch nicht so gestresst fühlen. Ich glaube, das ist ja,
ja.
Und Tanja, du hast uns da heute auch schon so, also viele Strategien so durchblicken lassen, die du jetzt in deiner Ausbildung schon entwickelt hast, die ich total spannend finde, wo hoffentlich ein paar Hörer von uns auch sagen, ah ja, das ist interessant, dem Gedanken müsste ich auch mal ein bisschen nachgehen, vielleicht wird es dann auch einfacher. Also vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Wenn es irgendwem was hilft, wäre das natürlich gut, weil sich halt alle zu sehr einfach reinstressen und das ja, ist einfach nicht gut.
Mhm. Das ist richtig, ist alles sehr fest geworden, gell? So diese wieder mehr Leichtigkeit in manche Sachen. Leichtigkeit, aber nicht zu sagen, wir nehmen es nicht leicht, sondern wir nehmen die Themen ernst, aber ja, mit einer gewissen Weichheit auch an der Stelle, dass wir uns alle entwickeln und Potenziale auch nutzen können an der Stelle. Ich denke jetzt auch die ganze Zeit eigentlich drüber nach und das ist ja schon was, worüber ich mir als ich persönlich als Pädagogin auch viele Gedanken mache. Ich muss aber oft ganz ehrlich sagen, dass die zeitlichen Ressourcen wirklich in dem Zuge echt mein größter Killer sind, wenn ich ganz ehrlich.
Mhm. Ja, ja, und das verkleinert ja eigentlich auch den Handlungsspielraum, ne, den du dann hast, Nadine.
Genau, den man dann einfach hat. Diese zeitlichen Ressourcen dann auch für die Lernenden wirklich auch zu nutzen, Dinge langsamer zu machen, dann auch ihnen die Zeit zu geben, selbstständig da nochmal Dinge während des Unterrichtes. Gleichwohl muss ich aber auch sagen, Unterricht triggert an. Unterricht ist nichts, was quasi sagt, okay, wenn ich da drin sitze, danach weiß ich alles.
Mhm.
Aber die zeitlichen Ressourcen, ich weiß nicht, Tanja, wie du es jetzt in deinen Unterrichten wahrnimmst, das ist schon oft auch so ein bisschen, ja, weiß auch nicht, oder?
Ja, es ist, weiß ich, unterschiedlich irgendwie.
Mhm.
Also kommt irgendwie auf den Tag auch ein bisschen drauf an. Nie gleich eigentlich.
Okay. Also ich meine jetzt von den Themen her, dass man sagt, für manche Themen bräuchte man einfach mehr Zeit. Und für andere Themen, wo man sagt, okay, das ist jetzt so ausgedehnt, das hätte man auch kürzer machen können. Ja, also bei
Ach
mir
so.
Ist, ja, ich meine so diese, wie viel Zeit gibt man euch, sich mit Lernmaterial zu beschäftigen? Das ist ja schon immer ein hoher Takt.
Ja, also das finde ich auf jeden Fall. In manchen Themen hätte es ausgeprägter sein können und in manchen hätte man es viel, viel, viel kürzer ziehen können und nicht so viele Tage. Weil es halt einfach weiß ich. Also ich weiß nicht, als Schüler kann man das, glaube ich, leicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie es mit dem Unterricht vorbereiten und so ist. Aber ich denke es mir schon oft, das hätte man jetzt vielleicht kürzer ziehen können und das hätte man vielleicht nur ein bisschen ausführlicher machen können, weil es noch nicht alle so verstanden haben oder das hätte man öfters noch machen sollen, mehr üben sollen, damit es alle vielleicht besser können und besser vorbereitet sind.
Ja. Ja, an der Stelle fehlt auch vielleicht so ein bisschen Austausch wieder, ne? Da nochmal eine Rückmeldung zu haben, wie war denn das eigentlich jetzt für euch nach so einer Einheit? Zu sagen, wie geht's euch jetzt damit und wie geht's jetzt auch mir als Lehrende damit? Und aufgrund dieses Austauschs nochmal zu gucken, was kann man verändern? Wo sollte der Fokus liegen? Und ja, manchmal sind die Dinge auch so, wie sie sind. Da ist nicht mehr viel zu ändern. Aber oft gibt es ja auch kleine Möglichkeiten, die dann schon helfen. Und wenn es nur noch mal eine kleine Pause zwischendurch ist, weil das halt so viel ist, oder? Ne?
Ja. Das ist die Kunst an dem Ganzen, gell?
Ja. Super spannend.
Gibt es noch was, Tanja, was du zum Schluss vielleicht noch anmerken möchtest, wo du sagst, hey, das ist dir ganz wichtig, auch nochmal was Positives vielleicht auch so zu unserem Abschluss von unserem Podcast, vielleicht so drei positive Dinge, wo du sagst, deswegen, also ist es trotzdem wert, da zu bleiben, weiter zu bleiben, an der Ausbildung auch festzuhalten?
Also beim Punkt Nummer 1 auf jeden Fall, weil ich gerne den Leuten helfe und deswegen mache ich das auch weiter, weil ja, Schule, aber ich helfe ja gerne den Menschen und freue mich auch, wenn die zu uns kommen und dann man sieht halt den Fortschritt, was die machen, zum Beispiel, wenn jemand lange im Bett lag und dann läuft die Person wieder und es freut ja einen, wenn man den Fortschritt sieht, wie es den Leuten einfach besser geht. Dann Nummer 2, auf jeden Fall, weil es mir halt auch einfach Spaß macht. Ich finde, man sollte nicht nur zum Arbeiten gehen, dass man halt ja arbeiten war, sondern auch, weil es einem Spaß machen soll. Und Punkt Nummer 3, so schlimm, also ja, Schule, aber es gibt auch positive Sachen. Zum Beispiel, man macht ja auch Praxissachen, also man wird ja auch praktische Sachen in der Schule gezeigt und sowas macht ja auch Spaß. Also die Tage, wo wir Praxis machen, ist eigentlich auch immer ganz cool und ist mit viel Lachen auch verbunden und man hat auch Spaß. Also es ist nicht nur Schule gehen, hinsitzen, 7-8 Stunden und dann geht man wieder heim, weiter lernen. Also da gibt es schon auch positive Sachen, wo man Spaß haben kann.
Schön.
Sehr schön.
Das klingt doch gut. Tanja, wir wünschen dir auf jeden Fall für deine weitere Ausbildung, dass du da mit Power durchgehst und auch andere begeistern kannst vom Pflegeberuf. Also gerade jetzt nach diesen 3 Punkten, finde ich, du kannst ja beides ansprechen. Das, was nicht gut läuft, aber auch das, was gut läuft und was dich in der Pflege hält und wo du sagst, jawohl. Da bin ich gerne dabei. Schön, danke.
Ja, danke auch.
Ganz, ganz, ganz tolle Haltung, glaube ich, die wirklich auch in dem Zuge viel mehr nach außen getragen werden muss, wie du es eigentlich so schön vereinst in dir, Tanja. Dieses einerseits, das ist echt kacke teilweise. Aber gleichzeitig auch diese Haltung und du sagst, nee, da sind noch tolle Sachen dabei. Ich weiß, warum ich es mache. Ich möchte das und ich schaffe das auch an der Stelle. Das finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Haltung, weil es wäre ja utopisch, wenn jetzt alle rausspringen würden und sagen, mein Gott, das ist die tollste Ausbildung, das ist alles super, da ist alles nur Blümchen an der Stelle. Das würde ja auch keinem irgendwie jemand abnehmen in dem Zuge. Und ich glaube, das ist super ehrlich, wie du da jetzt einfach auch mit uns in dem Podcast das hier nochmal nach außen transferierst, dass die Dinge da sind und dass es, glaube ich, sich immer lohnt. Und das ist mir jetzt heute auch als Pädagogin nochmal deutlich geworden, es lohnt sich auch immer wieder mal hinzuschauen und immer mal ich mache das relativ häufig, ist alles klar, wie geht's, wie tun wir, macht's Spaß, müssen wir was umstellen. Also auch immer mal wieder fragen, hey, wie geht's denn dir eigentlich gerade? Passt es so? Sollen wir es anders machen? Und ich glaube, dieser Austausch und dieses Beieinandersein, ich glaube, das wird meiner Meinung nach der Weg der Zukunft sein, gemeinsam und nicht gegeneinander. Vielen Dank, Tanja, für diese Impulse, auch für mich als Lehrkraft, da an der einen oder anderen Stelle, ja, den Druck vielleicht etwas rausnehmen und nicht meinen, man muss jetzt da nochmal sagen, ihr müsst, ihr könnt, ihr sollt, sondern sagen, hey, das machen wir doch einfach mal. Na, guck mal.
Genau. Das durfte ich von euch beiden auch mitnehmen. Gesehen werden, die anderen wieder sehen und in Kommunikation zu gehen, Erwartungen zu klären und genau auf dieser Ebene ein bisschen mehr sich aufzuhalten, um den Druck wieder rauszunehmen. War wunderschön im Gespräch zu erfahren.
Na dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von allen da draußen, auch von unserer lieben Tanja, die heute wirklich sich auch getraut hat, da Einblicke dazulassen. Wie ist es denn jetzt wirklich so? Natürlich nicht umfassend, das geht gar nicht. Oh Gott, in 50 Minuten schon wieder, liebe Sina. Genau, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle, oder?
Auf jeden Fall.
Also. Und sagen bis zum nächsten Mal.
Und ciao.